Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und freue mich auf ein Gespräch, bei dem wir einmal mehr feststellen können, dass alles mit allem zusammenhängt. Zu Gast ist Dr. Martin Frick, Deutschlandchef des UN-Welternährungsprogramms. Vorher arbeitete er unter anderem als Programmdirektor der Kofi Annan Stiftung zu Klimafragen. Hunger und Klima sind einfach zwei Seiten derselben Medaille. Davon ist er überzeugt. Willkommen, Martin Frick. Grüße Sie herzlich.
Guten Morgen. Vielen Dank.
Sie haben Geburtstag gefeiert während der Weltklimakonferenz in Ägypten, und zwar just an dem Tag, als die Statistik verriet, dass es jetzt mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Welt gibt. Wie nehmen Sie denn eine solche Nachricht, als Geschenk oder als Bürde?
Als Verpflichtung. Ich habe dann gleich gegoogelt, wie viele Personen eigentlich auf der Welt waren, als ich auf die Welt gekommen bin. Das waren 3,2 Milliarden. Da muss man sich mal vorstellen, dass in meiner Lebenszeit die Weltbevölkerung sich mehr als verdoppelt hat.
Und um 2000 waren es 3/4 von dem der Zahl jetzt 6 Milliarden. Es geht stetig nach oben. Wir wissen noch gar nicht, ob die Erde das überhaupt aushält. Wie groß ist Ihre Hoffnung?
Also ich bin da Optimist, und was Ernährung angeht, haben wir schon Erkenntnisse, dass wir auch 10 Milliarden Menschen ernähren können, aber eben nicht mit den Ernährungssystemen, wie wir sie gerade haben.
Es muss sich vieles ändern, meint Dr. Martin Frick, über die Arbeit des Welternährungsprogramms, seine Eindrücke der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh, welche Bilder Hoffnung machen und warum er ein Radiofreak ist. Darüber mehr in dieser Stunde. Und ich hoffe, wir dürfen ihn auch ein klein bisschen dabei kennenlernen. Unser Gast Martin Frick, Deutschlandchef der UN-Welternährungsprogramme, ist gerade zurück von der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Zu den politischen Verhandlern gehörte er nicht, aber zu denen, die dort mit Menschen ins Gespräch kommen, die vielleicht konkrete Schritte in eine gute Richtung entwerfen können, also klimagerechte Landwirtschaft zum Beispiel weiterentwickeln. Das offizielle Ergebnis, Herr Frick, in letzter Minute gefunden, ist wieder so ein Minimalstkompromiss. Es soll einen Fonds geben für Klimaschäden. Wie das Geld reinkommt, nichts Genaues weiß man nicht. Aber die Abkehr von fossilen Energien, die wurde dann auch nicht erwähnt. Mit welchen Gedanken sind Sie denn zurückgekommen von dieser Konferenz?
Also das hat ein Freund von mir sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir sind im Badezimmer, wischen den Boden, während das Waschbecken immer noch überläuft. Es ist jetzt in 27 Jahren nicht gelungen, klar zu sagen, wir werden jetzt fossile Brennstoffe auf Dauer verabschieden. Das ist nach 27 Jahren nicht möglich. Das ist in meinen Augen schon fast skandalös.
Also Totalfrust, sind Sie deshalb früher wieder abgeflogen?
Also ich hatte von Anfang an geplant, bereits am Donnerstag wegzufliegen. Das ist meine 15. Vertragsstaatenkonferenz, und das ist jedes Mal so, dass das in die Überzeit geht, dass da nach und nach durchverhandelt wird. Das brauchte ich mir nicht mehr antun. Die Gespräche, die ich gesucht habe, die hatte ich alle schon vorher gehabt, und die waren in der Tat erfreulich.
Ach so, in der Mitte Ihres Erzählens hätte ich einfach fragen wollen, warum sind Sie da nochmal hingefahren? Aber offensichtlich gab es dann doch Aspekte, die Sie interessiert haben, wo Sie weitergekommen sind, die Ihnen Mut gemacht haben. Erzählen Sie mal.
Also für mich ist Armut und Klima eigentlich zwei Seiten derselben Medaille. Und eines der Projekte, das wir machen, das mir am meisten Freude macht und mir am meisten Hoffnung gibt, ist das Wiederherstellen von Land im Sahel. Da gibt es tatsächlich Landstriche, die sehen aus wie Wüste, sind fast Wüste, und die können über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren wiederhergestellt werden. Da wächst dann wieder etwas. Das sieht also wirklich auch so anders aus, dass man es vom Satelliten aus sieht. Und was ich erreichen will, und das sieht ganz gut aus, ist, dass diese Kleinbäuerinnen, es sind im Wesentlichen Frauen, Geld dafür bekommen. Nicht nur, dass sie das Land wiederherstellen und Ernährungssicherheit herstellen, sondern dass sie eben auch Kohlenstoff aus der Atmosphäre bekommen.
Sind solche Menschen eigentlich auch auf Klimakonferenzen, also jenseits der Delegationen, sind da ja Tausende? Sind da auch Menschen aus südlichen Ländern, die sagen, hören Sie mal, ich hätte hier was, dafür brauchen wir Geld? Oder wie läuft sowas?
Die gibt es in zunehmendem Maße, aber immer noch viel zu wenig. In Sharm el-Sheikh waren über 45.000 Menschen. Das war die größte Klimakonferenz, die ich je gesehen habe. Aber die Mechanik ist sehr merkwürdig, denn Im Kern haben sie einige wenige Verhandlerinnen und Verhandler, die souveräne Staaten repräsentieren. Und dazu gehören eben auch Staaten, die im Prinzip Ölquellen sind, die Pässe ausstellen dürfen. Und ein Riesengürtel von Beobachtern außen herum, die eigentlich die Menschen sind, die die Einsichten haben, die die Lösungen haben, die die Verbindungen haben.
Das heißt, die gucken den Unterhändlern beim Nixtun zu.
Das findet sogar räumlich getrennt statt. Sie haben dann manchmal die Situation, dass in den Verhandlungssälen Leere und Stille ist und in den Länderpavillons oder auch da. Wir hatten in diesem Jahr zum Beispiel 3 Pavillons zum Thema Ernährungssicherheit und Ernährungssysteme. Da brummt es dann zum Teil so, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht.
Das heißt, wenn Fernsehteams kommen und in so Seele, dann brummt es nicht, dann müssen sie gleich weitergehen, oder sorgt man dann dafür, dass es brummt, wenn die Teams da sind?
Also die Fernsehteams, die schauen sich die Side-Events an, die schauen sich an den Pavillon von Jugendlichen, die schauen sich an, wenn Indigene sprechen, die auch ihren eigenen Pavillon hatten. In den Verhandlungssaal selber ist das eigentlich, gibt es wenig zu filmen.
Trotzdem, Sie sagen, es war Ihre 27., habe ich das richtig?
15.
15.
Aber insgesamt die 27.
27. war es, waren es insgesamt Ihre 15. Also wenn es Ihre 15. war, dann, und kein reiner Pflichttermin sein soll, dann muss Ihnen doch irgendwas Antrieb geben, da zum 15. Mal aufzutauchen.
Also in meinen Augen passiert immer mehr außerhalb der Verhandlungen. Mhm. Sie haben, wie gesagt, mehr als 45.000 Menschen da. Das sind Chefinnen von großen Wirtschaftsunternehmen, das sind Indigenenvertreter, das sind immer mehr junge Leute. Und immer mehr geschieht eigentlich in Selbstorganisation das, was innerhalb der UN passieren sollte, nämlich dass bestimmte Standards festgelegt werden, dass bestimmte Grundverständnisse hergestellt werden. Ich sehe zum Beispiel, dass diese ganzen freiwilligen CO2-Ausgleichsmechanismen sich einander annähern und einen gemeinsamen Standard langsam festlegen. Etwas, was die Vertragsstaaten selbst nicht hinbekommen haben in 27 Jahren.
Großes Gewusel auf so einer Konferenz. Sie waren, habe ich gehört, irgendwann mal für 2 Panel gleichzeitig eingeteilt. Können sich ja nicht klonen, aber das spricht natürlich auch für dieses Busy, busy, was dort ist, mal kurz die Welt retten, spötteln manche. Was macht man in so einer Situation, wenn man merkt, ich bin doppelt vergeben?
Das lässt sich lösen. Ich hatte auch schon Situationen, wo ich 3- und 4-fach vergeben war. Dann macht man seine Panelisten-Slots eben so, dass man von Panel zu Panel geht. Ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn man politisch etwas zu sagen hat, dann muss man es immer, immer, immer wieder sagen. Und das tue ich eben auch.
Haben Sie ein kleines Fünkchen Optimismus, dass dieses große gemeinsame Problem, dieses große globale Problem, das Klima, was die südlichen Länder jetzt als erste wirklich ausbaden müssen, was die Industriestaaten ja sehr produziert haben, dass dieses gemeinsame Problem tatsächlich als gemeinsames Problem erkannt ist? Oder sind die südlichen Länder immer noch die, ja, die da kommen und gerettet werden müssen, aber nicht so als echte Verhandlungspartner wahrgenommen werden? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, dass diese Vertragsstaatenkonferenz schon ein sehr großer Erfolg für die ärmsten Länder war. Diese Einrichtung eines Loss and Damage Funds, also eines Finanzmechanismus, der für Schäden aufkommt, war schon ein großer Durchbruch für die am wenigsten entwickelten Länder. Was mir immer noch etwas fehlt, ist das gemeinsame Verständnis, dass egal was man macht, dass das schnelle Reduzieren von Emissionen einfach absolut unabdingbar ist. Da entsteht manchmal so ein bisschen der Eindruck, als ob Anpassung und Loss and Damage die Interessenlage des Südens wäre und die Verminderung und die Reduzierung von Emissionen Interessenlagen des Nordens. Das ist Unfug, das ist ein globales Interesse. Und keine Anpassung und kein Loss and Damage wird je funktionieren, wenn wir es nicht schaffen, unsere Emissionen wirklich drastisch zurückzufahren.
Da ist nicht so viel geschehen, zumindest im Abschlussprotokoll ist nicht so viel Vorhaben erkennbar. Ganz andere Frage, wie war Ihr Geburtstag?
Der war ausgesprochen schön. Ich hatte einen sehr bunten Geburtstag mit einem brasilianischen DJ und einem amerikanischen Rapper, der gerade unterwegs ist, durch die Vereinigten Staaten, und zwar ausschließlich mit Solarenergie. Der gibt also überall in der Provinz Konzerte und die werden von Solarpanelen angetrieben und damit schafft er es, junge Leute eben auch für Klimalösungen zu begeistern.
Und er hat sein ganzes Equipment, alle Verstärker, alle elektronischen Geräte, kann damit Solarenergie machen. In Sharm el-Sheikh passt das, aber nach Oslo könnte er im Moment nicht touren, oder?
Es kommt darauf an, wie viel Zeit er hat, seine Batterien zu laden. Theoretisch geht es.
Ach so, Nordlichter geben auch Helligkeit. Martin Frick, Leiter des Deutschen Büros des UN-Welternährungsprogramms, besucht uns heute. Ich war ja noch nicht in Ihrem Büro, aber da soll ein Foto hängen, ein großes aus Afrika. Menschen bohren im Halbkreis Bewässerungslöcher um kleine Baumsetzlinge. Ein großes Foto, hat man mir erzählt. Warum hängt da dieses Bild? Was erzählt es uns?
Das ist für mich so das symbolische Bild von dem, was eigentlich möglich ist. Wir haben uns ja mit 8 Milliarden Menschen daran gewöhnt, dass es 1 Milliarde gibt, die bettelarm ist. Und mich fasziniert diese Idee, dass genau diese 1 Milliarde Menschen eigentlich so eine Armee sein können, die tatsächlich die Welt retten können. Das klingt jetzt sehr groß, aber wenn ich mir vorstelle, dass über 50% der Böden der Welt schwer degradiert sind und dass es mit einfachen Methoden wiederhergestellt werden kann, da ist da ganz viel ungenutztes Potenzial.
Wo ist dieses Foto aufgenommen worden, genau? Haben Sie es selber fotografiert?
Leider nein, und ich war noch nicht da, aber ich werde bald hinfahren. Das ist im Niger, im Norden von Niger, eines der ärmsten Länder der Welt überhaupt. Und was da geschieht, ist wirklich einfachste Technologie. Da werden in Hügellandschaften so ganz kleine Halbmonde gegraben, die einfach dafür sorgen, dass wenn es denn regnet, und auch da regnet es ab und zu, dass das Wasser langsamer abfließt. Und dann haben sie in der Mitte eines Halbmondes noch so eine Vertiefung, die wird gefüllt mit Dung und Stroh, also so simpel, wie es nur geht. Und das hält dann genug Wasser, dass ein Baum wachsen kann.
Also nach einer Lochgrabemethode und dann so schmale Löcher, damit nicht so viel verdunstet. Die waren nämlich relativ klein, die Löcher. Und dann im Halbkreis, und das ist wahrscheinlich eine alte Technik, die dort zu Hause ist, mit der man sich hilft, bevor irgendjemand kam und sagte, ihr müsst es so machen. Also wirklich das traditionelle Wissen dort in Afrika.
Ja, das nennt sich Sayin, war fast vergessen, wird jetzt wieder gemacht. Und es setzt eben eine positive Spirale in Gang. Wenn da mal ein Bäumchen wächst, 3-4 Meter groß ist, dann gibt es Schatten, dann lässt die Temperatur im Schatten 4-6 Grad nach, dann wird es feuchter in der Umgebung dieser Bäume und einfache Landwirtschaft ist wieder möglich.
Mhm. Welternährungsprogramm der UNO. Ich werf mal ein paar Zahlen in die Runde. Rund 15 Millionen Kinder bekommen ein warmes Schulessen über dieses Programm. 5.600 Lastwagen, 100 Flugzeuge und 30 Schiffe sind ständig im Einsatz, was im Umkehrschluss heißt, die Not ist groß. Wo sind denn derzeit die meisten Menschen vom Hunger betroffen oder bedroht?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Denn unmittelbar kann ich natürlich sagen, Horn von Afrika, 22 Millionen Menschen, die schlimmste Trockenheit in 4 Jahrzehnten. Aber was wir weltweit gesehen haben, ist, dass von 2019 bis jetzt die Zahl der akut Hungrigen von 135 Millionen auf 350 Millionen angestiegen ist und das in 79 Ländern der Erde. Das ist ein Flächenbrand gerade, das sind nicht nur noch einige Hotspots, an denen Hunger herrscht, das breitet sich immer stärker aus.
79 Länder der Erde.
So ist es.
Also nicht ausschließlich im südlichen Sahel, sondern das muss ja dann auch noch in anderen, auf anderen Kontinenten sein. Wo gibt es das denn noch alles, wo man vielleicht nicht damit rechnet, wenn man hier Zeitungen liest?
Also wir haben im Prinzip den gesamten afrikanischen Kontinent, den Mittelmeerraum betroffen. Aber, und das ist eben nicht so bekannt, Mittelamerika zum Beispiel, auch die Andenstaaten. Das muss man sich nicht als Fehlernten vorstellen, obwohl auch das eine Rolle spielt, sondern einfach eine Preisexplosion. In über 60 Ländern der Welt sind dieses Jahr die Preise für Grundnahrungsmittel um mehr als 15% angestiegen. Und wenn Menschen bereits 60, 70, 80% ihres Einkommens für Grundnahrungsmittel ausgeben, dann ist diese Preissteigerung das, was Familien in die Armut treibt.
Zum Vergleich, ich klaue Ihnen eine Zahl, die ich bei Ihnen in einem Artikel der Frankfurter Rundschau gelesen habe vor ein paar Tagen. Bei uns sind Lebensmittel 8,5% des Budgets. Es dürfte mehr geworden sein in diesem Jahr. Man muss nur durch den Supermarkt gehen. Hier haben Leute auch Probleme. Aber wenn es nicht 8,5 oder vielleicht in Zukunft 10, 12, 15 sind, sondern 80%, dann bleibt jenseits des täglichen Brots, wenn man es dann hat, zum Leben eigentlich nichts mehr übrig.
Genau so ist es. Und dann reicht es auch nicht mal für das tägliche Brot. Wenn man zurückdenkt an den arabischen Frühling, da war der Grund natürlich vielschichtig, aber der Auslöser waren sicher die Brotpreise, die damals rapide angestiegen sind. Und wenn sich die Menschen nicht mal mehr Brot leisten können, dann gehen sie auf die Straße.
Sie müssen als WFP, als Welternährungsprogramm, die Lebensmittel zum Helfen ja selber kaufen. Und die Preise sind abgezogen ohne Ende in diesem Jahr. Ich habe mich sofort gefragt, kriegt man als UN-Hilfsorganisation irgendwie Rabatt?
Also wir haben eine ganze Abteilung, die nichts anderes macht, als einzukaufen. Und zwar weltweit schaut. Aber ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Wir hatten, als der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, sind ja die Preise explosionsartig in die Höhe gegangen. Wir hatten einen Vertrag mit Indien unterschriftsreif für große Weizenlieferungen, der in letzter Sekunde annulliert worden ist, weil die indische Regierung dann die Zahlen bekommen hat, wie stark die Hitzewellen die eigene Ernte beeinträchtigt hat. Und dann ist das weggefallen. Und wir haben nach wie vor die Situation, dass unsere Betriebskosten jeden Monat 72 Millionen Dollar höher sind als noch vor 2 Jahren.
Das heißt, Sie müssen relativ normal am Markt kaufen und es sagt niemand, Welternährungsprogramm gebe ich ein bisschen billiger?
Also wir
tun Tiefluft?
Ja, das ist nicht ganz einfach, denn mittlerweile geben wir tatsächlich ein gutes Drittel unseres humanitären Geldes in Barzuwendungen aus. Das heißt, wenn wir in Situationen sind, in denen Märkte, in denen Produktion noch funktioniert, geben wir den Familien lieber gezielt Bargeld, zum Beispiel über Mobile Banking, dass wir genau an die Person hingehen können, damit sie mit ihrer Kaufkraft die lokalen Märkte stärken.
Sie haben ja auch eine Doppelfunktion, saving lives and changing lives, also Leben retten und verändern. Klar, wer hungert, muss erstmal wieder was zu essen bekommen, aber dann versuchen Sie zu helfen, dass er für sein eigenes Essen sorgen kann. Siehe die Bäume mit den Halbkreisen in Niger.
Absolut.
Welches ist denn das Projekt, das Sie in letzter Zeit vielleicht am meisten berührt hat?
Also ich habe nun selber gesehen, ich war mit Ministerin Schulze unterwegs im Libanon. Da haben wir uns angeschaut, wie stark diese Ernährungspreiskrise durchgeschlagen hat. Libanon ist nun ein Land, das über 80% des Weizens aus der Ukraine importiert hat und mit einer großen Zahl syrischer Flüchtlinge umgehen muss. Und wir waren da zu Besuch in einer Bäckerei, die uns gesagt haben, wir können gar kein Brot mehr backen, weil wir uns das Mehl nicht leisten können.
Da weiß man dann erstmal gar nicht, was man sagen soll.
Ja, wir können da zum Glück helfen und wir bekommen auch sehr substanziell Geld von der Bundesregierung, vom Auswärtigen Amt und vom Entwicklungsministerium. Aber die Zahl der Bedürftigen ist noch immer viel höher als die, die wir versorgen können.
Wir bekommen viel Geld, da spricht natürlich auch ein bisschen der Diplomat. Ich habe mich gefragt, wie es überhaupt um die Mittel bestellt ist in einer Zeit, in der sich Krisen häufen. Also erst Corona, dann Ukraine-Krieg, Energiekrise. Kurzum, alle sogenannten Geberländer haben selber Sorgen. Nicht so groß wie bei Menschen, die verhungern, aber sie haben selber Sorgen. Sind sie denn womöglich weniger freigebig? Ist es schwieriger, mit ihrem Anliegen durchzudringen als vor ein paar Jahren?
Also unsere Finanzierung hängt tatsächlich zu 2/3 an 3 Gebern. Das sind die Vereinigten Staaten als größter Geber, dann sofort die Bundesrepublik Deutschland und dann die Europäische Union. Wir haben von allen 3 viel Großzügigkeit erfahren. Und in Deutschland sind die Zuwendungen für das Welternährungsprogramm so hoch wie nie zuvor. Fast 1 Milliarde durch das Auswärtige Amt, um die 700 Millionen durch das BMZ. Das sind schon sehr, sehr große Summen. Aber ich würde mir erhoffen, dass mehr Länder der Welt uns unterstützen. Unser Exekutivdirektor hat auch einen direkten Appell an die Golfstaaten erlassen, die momentan nun sehr, sehr viel Geld verdienen mit den Energiepreisen. Da gibt es bestimmt die Möglichkeit, mehr Geld aufzuwenden.
Ich fürchte, da hören uns derzeit wenige zu, aber ich wünsche Ihnen dafür das Beste. Martin Frick arbeitet beim UN-Welternährungsprogramm, leitet dafür das deutsche Büro in Berlin. Und dieses Welternährungsprogramm bezieht oder bezog 50% des Getreides für Hilfsprojekte aus der Ukraine und aus Russland. 50%. Die Ukraine fällt derzeit weitgehend aus, trotz einzelner Schiffe und Absprachen. Was macht das Welternährungsprogramm denn dann?
Also wir haben zunächst natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, Getreide zu ersetzen. Wir haben zum Beispiel in der Türkei eingekauft oder in den Vereinigten Staaten, Kanada etc. Aber auch das ist natürlich eine Preisfrage. Wenn Sie Getreide in den Libanon verschiffen, macht das einen Unterschied, ob Sie den kurzen Weg von der Ukraine haben oder eben den langen Weg aus den Vereinigten Staaten.
Das lenkt ja den Blick noch auf was anderes. Irgendwie konzentriert man sich in der Lebensmittelproduktion der Welt auf Weizen und auf Mais. Ich habe ja nicht schlecht gestaunt als Amateurin, als Indien plötzlich seine Weizenreserven bunkerte. Sie haben es uns erzählt, weil ich dachte, Indien? Das ist doch das Land der Linsen. Die brauchen viel weniger Wasser, weiß ich, als Sekundärbauernkind. Warum bauen die Inder um Gottes Willen Weizen an? Ist das eigentlich gesund im globalen Kontext, dass sich die ganze Welt auf wenige Sorten stürzt?
Ja, da sprechen Sie ein zentrales Problem an. Wir haben heute über 60% der Kalorien, die weltweit konsumiert werden, aus nur drei Sorten: Weizen, Reis und Mais. Und das ist ungesund in jeder Hinsicht. Also Sie hatten angesprochen, dass Weizen Indien viel mehr Wasser verbraucht als Linsen zum Beispiel. Nun verbessern Linsen Böden zum Beispiel auch. Weizen tut das Gegenteil. Und eines der Dinge, die wir nun mittel- und langfristig erreichen müssen, ist, dass wieder viel mehr angepasste Sorten angebaut werden. Also die Linsen in Indien, aber auch Hirse oder Maniok in Subsahara-Afrika. Und dass wieder viel stärker diversifiziert werden muss. Das bedeutet dann, dass die Menschen besser ernährt werden. Menschen brauchen eben nicht nur Kalorien, sondern auch Spurenelemente und Vitamine etc., was aus solchen einfachen Nutzpflanzen wie Weizen nicht entstehen. Aber auch, dass sie widerstandsfähiger werden gegen Schocks, gegen Klimaschocks oder auch internationale Schocks, so wie der Krieg gegen die Ukraine.
Bei Pandemie und auch bei Kriegen, da hofft man, da weiß man, dass sie irgendwann mal enden. Die Klimaveränderungen mit den verheerenden Auswirkungen wie Dürre oder Überschwemmungen, die werden ja bleiben und in Zukunft werden eher mehr Ernten ausfallen als heute. Was meinen Sie, gibt's genug Lebensmittel auf der Welt und sie sind nur schlecht verteilt? Oder sind 8 Milliarden Menschen, die es seit November gibt, 8 Milliarden Menschen womöglich wirklich nicht satt zu kriegen?
Ja, mit dem Klimawandel ist das ja ganz ironisch. Man hat ja über Jahrzehnte dieses Narrativ verbreitet, dass es ja gar nicht sicher wäre, ob der Klimawandel stattfindet.
Das ist inzwischen
sicher.
Und
nicht sicher wäre, ob er menschengemacht ist. Und mittlerweile ist es das, was wir am sichersten wissen, was im nächsten Jahr wieder passieren wird, nämlich dass es wieder das heißeste Jahr werden wird und dass noch mehr Klima-Impacts passieren. Wir sind jetzt immer noch in einer Situation, in der wir genug Lebensmittel haben. Und wenn ich sage, wir haben eine Verteilungskrise, dann sind das im Wesentlichen drei ganz große Ineffizienzen, die wir uns nach wie vor leisten. Das erste ist, dass wir über ein Drittel unserer Lebensmittel in reichen Staaten einfach verschwenden, wegwerfen. Das zweite ist, dass wir in einem Land wie Deutschland 3/4 unseres Getreides eben gar nicht für menschliche Ernährung nehmen, sondern als Tierfutter und als Biosprit. Und das dritte ist gespiegelt in Entwicklungsländern, dass dort viel zu viel Lebensmittel zwar produziert werden, aber nicht an die Familien kommen, weil die Transportwege fehlen, weil einfache Lebensmittelverarbeitung fehlt und auch weil Marktzugang fehlt.
Heißt im Umkehrschluss, es würde für 8 Milliarden Menschen auch bei Klimaveränderungen reichen, wenn man allerhand ändert?
Ein klares Ja. Hat aber auch mit unseren Ernährungsgewohnheiten zu tun. Wir hatten bei unseren Großeltern noch das Wort vom Sonntagsbraten. Es muss ja auch nicht jeder Imbiss immer fleischbasiert sein.
Hätten Sie, um mal auf Ihre Biografie zu kommen, Herr Frick, hätten Sie zu Beginn Ihres Berufslebens je gedacht, so viel mit Klimakrise und Welternährung zu tun zu haben? Sie sind ja Jurist.
Ich hatte keine Ahnung. Ich bin eigentlich Jurist und habe dann als fertiger Jurist festgestellt, dass ich nun nicht Jurist sein will. Hatte mich beim Auswärtigen Amt beworben und die hatten mich zu meiner eigenen Überraschung genommen. Und der Wendepunkt war eigentlich, dass 2007 ich zum ersten Mal mit einer Resolution zu tun hatte, die über Menschenrechte und Klimawandel ging. Und für mich war das neu. 2007 war Klima noch ein zukünftiges, ein Umweltproblem. Aber das hat Dinge nachhaltig verändert bei mir.
Schauen wir nochmal vor 2007, also die diplomatische Laufbahn eingeschlagen zu Beginn des Berufslebens. Sind Sie immer diplomatisch?
Ich habe eine sehr gute, also ich verwende diplomatisch in einem sehr guten Sinn. Es ist ja in Deutschland so, dass man gerne sagt, ich bin ja undiplomatisch und meint damit, ich sage die Dinge, wie sie sind. Ich finde nicht, dass man Menschen immer gleich das Brett ins Gesicht schlagen muss. Insofern bin ich diplomatisch, aber wenn es um die Sache geht, dann auch gerne direkt.
Was muss man mitbringen, um es zu werden und auch um zum richtigen Zeitpunkt, wie Sie sagen, direkt zu werden?
Ich glaube, dass Empathie die zentrale Eigenschaft ist. Man darf eben nicht nur hören, was der andere oder die andere sagt, sondern man muss auch verstehen, wo denn dieser Mensch herkommt. Und man muss Vertrauen aufbauen. Und gerade in Verhandlungen ist genau das das Kapital, das im entscheidenden Moment weiterhilft, wenn man das Vertrauen hat, dass man über einen Kaffee in einer ruhigen Ecke sagen kann, also da und da kann ich mit, aber da und da kann ich nicht mit, damit man so ein Gefühl bekommt, was ist Verhandlungsposition und was ist wirklich Inhalt.
Ich bin ja keine Diplomatin, ich darf das fragen. Erinnern Sie sich an eine richtig diplomatische Panne aus Ihren jungen Jahren in diesem Beruf, wo das mit dem Kaffee nicht hinreichend geklappt hat?
Eine diplomatische Panne. Also ich habe das gesehen, als wir am Anfang gesprochen haben über Klima und Sicherheit. Da war so das Argument, naja, die Klimaveränderungen erzeugen Flüchtlinge und Flüchtlinge sind ein Sicherheitsrisiko. Das hat natürlich einen Aufschrei gegeben bei Entwicklungsländern, weil die Wahrheit ist natürlich, dass die Menschen durch den Klimawandel einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind.
Ja. Und dann schlägt einem ein Protestschwall entgegen.
Also mir zum Glück nicht, aber ich hatte den Protestschwall damals gesehen.
Wobei Sie dann diplomatisch ausgewichen sind und mir den Protestschwall, den Sie gesehen haben, geschildert haben und nicht den, den Sie verursacht haben. Also bei Martin Frick ist anscheinend vieles glatt gegangen als Diplomat in den ersten Jahren. Das ist ja auch gut so. Sie haben angefangen in der deutschen Botschaft in Albanien. 1999 bis 2002 waren Sie da, kurz nach dem Kosovo-Krieg. Albanien ist ein Nachbarland. Wie war das?
Das war sehr, sehr hart. Ich war damals Konsul am Anfang, hatte eine Situation, dass ich morgens in die Botschaft gegangen bin und mir buchstäblich den Weg durch über 500 Kosovo-Flüchtlinge jeden Morgen bahnen musste, die natürlich sofort am Ärmel hingen, die Ausreisegenehmigungen haben wollten, Visa nach Deutschland haben wollten. Da war der Druck schon sehr, sehr enorm und ich muss sagen, als ganz junger Mann war man darauf nicht vorbereitet.
Sie waren Anfang 30, ne?
So ist es.
Und fühlten sich wahrscheinlich relativ hilflos und mussten dann Sicherheit ausstrahlen, auch nicht so angenehm.
Ja, ich hatte auch einen sehr jungen Leiter der Visastelle, der das hervorragend gemacht hat. Aber mit so viel menschlichem Elend konfrontiert zu werden und in die Situation gebracht zu werden, der Wächter sozusagen an dem Tor eines sehr reichen Landes in einem sehr armen Land zu sein, das war nicht einfach.
Es gibt noch viele Stationen von Martin Frick, die wollen wir nicht alle durchackern, aber er war unter anderem Kabinettsberater für den damaligen Außenminister Fischer zu Zeiten des Irakkrieges, also schwierige Situationen, auch Konflikte mit den USA. Ausnahmesituationen waren und sind in seinem Berufsweg irgendwie die Regel, ob als Diplomat oder als Spezialist für Ernährungs- und Klimafragen beim WFP, beim Welternährungsprogramm. Martin Frick, wenn man immer wieder in Ausnahmesituationen gerät, härtet das irgendwie ab?
Zum Glück nicht. Ich glaube, man darf in diesem Beruf gar nicht abhärten. Ich hatte vorhin gesagt, dass Empathie einfach die Grundvoraussetzung ist und Empathie kommt eben manchmal auch mit einem Preis.
Wir wollen und können nicht alle Stationen abarbeiten, aber irgendwie hatte es eben gerade in den letzten Jahren immer zu tun, auf die eine oder andere Art, mit Klimawandel, mit Welternährung und mit Menschenrechten, woraus sich irgendwann der Begriff Klimagerechtigkeit herausdestilliert hat. Den haben Sie ein bisschen mitgeschaffen. Warum ist der Ihnen so wichtig?
Naja, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass diese Klimafrage natürlich einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, aber dass es im Grunde um eine Frage von Gerechtigkeit und von Solidarität geht. Und es ist eben diese Wechselwirkung, Sie hatten es angesprochen, wir werden den Klimawandel nicht bekämpfen können, wenn wir die Nord-Süd-Verhältnisse nicht korrigieren können, wenn wir Menschen, die am Boden unserer gesellschaftlichen Pyramide sind, kein würdiges Leben ermöglichen können. Und wir werden die Armut auf der anderen Seite nicht bekämpfen können, wenn wir den Klimawandel nicht unter Kontrolle bekommen.
Kommt da ein bisschen der Jurist ins Spiel? Also auch der Jurist, der das Recht, die Gerechtigkeit in sich verankert hat und dafür arbeiten, kämpfen will? Das ist ja so ein Grundvoraussetzung dafür, dass man diesen Beruf wählt, vermute ich mal.
Ein bisschen schon. Wenn ich ein fremdes Auto anfahre, muss ich für den Schaden aufkommen. Wenn ich im großen Maßstab Dinge verursache, die auf der anderen Seite der Welt Menschen wirklich in Not bringt, dann ist das eben auch unsere Verantwortung, ob uns das gefällt oder nicht.
Steckt so ein bisschen Weltverbesserer in Ihnen?
Offensichtlich schon, kann ich wohl kaum abstellen.
Es ist ein erfüllendes, aber wohl auch ein aufreibendes Leben. Also 26 Wohnungen in 15 Jahren sollen es gewesen sein. Okay, die Zahl 26, die hat man noch drauf, auch so für Anlässe wie diesen. Aber wie da jeder einzelne aussah und wie sich da jemand fühlte, das hat man vielleicht schon weniger drauf, oder?
Naja, also ich habe oft aus dem Koffer gelebt und es ist immer, wenn man eine Wohnung verlässt, auch ein schwieriger Abschied. Also ich habe da immer feuchte Augen gehabt, weil natürlich gibt es auch die Sehnsucht, jetzt mal irgendwo Wurzeln zu schlagen.
Bei 26 in 15 Jahren, sind das noch Abschiede oder geht man irgendwann nur noch mit dem Koffer in die nächste?
Ja, das sind schon Abschiede. Es waren natürlich nicht so viele Städte und insofern kenne ich mich in den Städten dann schon besser aus. Aber in den Wohnungen, da ist natürlich immer auch ein Stück gelebtes Leben, das da bleibt.
Und man hat gar nicht die Zeit, aus der Wohnung ein Zuhause zu machen, oder?
Das ist wohl richtig. Meine jetzige Berliner Wohnung, die bräuchte auch noch etwas Liebe und Zuwendung.
Was blieb auf der Strecke, wenn man doch so innerlich getrieben und um was zu gestalten, so um den Globus eilt?
Naja, also der Freundeskreis ist klein, aber ausgesucht. Die Freunde, die das aushalten, die auch damit umgehen können, dass man sich mal 6, 7 Monate nicht meldet, das sind dann eben die Guten, die bleiben.
Bei jeder großen Klimakonferenz ist die Welt bislang immer ein bisschen schlechter dran als bei der vorherigen Klimakonferenz, gemessen am Ziel, eben die menschengemachte Erwärmung so zu handeln, dass es nicht mehr als 1,5 Grad sind. Was macht Ihnen denn Hoffnung, dass Sie da immer wieder dranbleiben, dass Sie immer weitermachen? Denn man kann ja nur krümelchenweise vorwärts kommen.
Also wenn man wirklich versteht, was der Klimawandel bedeutet, in welcher Tiefe das unsere Zivilisation bedroht, dann muss man einfach weitermachen. Und ich habe jetzt mal einen ganz zynischen Satz. Dadurch, dass die Auswirkungen der Klimakrise immer fühlbarer werden, sehen wir jetzt, glaube ich, auch eine Mobilisation der Bevölkerung, die es lange Zeit nicht gegeben hat.
Sie haben 3 Kinder. Sind die eher bei Fridays for Future oder sind die also als ungeduldige Jugend oder sind sie auf Papas diplomatischem Kurs?
Ja, die sind eher auf der Fridays for Future ungeduldige Jugend und ich bin da ganz bei Ihnen. Ich verstehe das sehr gut.
Was halten Sie von der letzten Generation, die gestern zeitweise den Berliner Flughafen lahmlegte und Bilder mit Kartoffelbrei bewarf?
Ich bin da zwiespältig. Also ich kann auf der einen Seite diese Verzweiflung verstehen, weil es ist ja nicht so, dass wir die Klimakrise nicht lösen würden. Es wird ja auch immer schlimmer. Wir haben ja jedes Jahr noch höhere Emissionen als im Jahr zuvor. Ob die Methode, jetzt Brei gegen Bilder zu werfen, funktioniert, da habe ich meine Zweifel. Denn am Ende erzeugt man die Öffentlichkeit. Aber was dann?
Wir müssen noch was klären, habe ich zu Anfang versprochen. Nämlich die Sache mit dem Radiofreak Martin Frick, der sich sein Radio selbst zusammenbastelte. Und die Sache mit den 14 Lautsprechern. Wie und wozu das alles?
Also ich bin mit Radio groß geworden. Mein Vater war auch Rundfunkjournalist und die NAKRA, also das Tonbandgerät, stand bei uns im Wohnzimmer. Und ich habe dann ziemlich früh angefangen, mit Elektronik zu basteln. Zum Teil mit einem uralten Radio meines Großonkels, das ich dann mit 30 Meter Antenne im Garten versehen habe. und daneben auch mein eigenes Radio gebastelt.
Sie müssen tolerante Eltern gehabt haben. Also wenn ich 30 Meter Antenne im Garten versenkt hätte, die hätten mir was gehustet.
Ich hatte in der Tat sehr tolerante Eltern und mein Zuhause sah auch eher aus wie die Villa Kunterbunt, aber ich bin da sehr glücklich groß geworden.
Aber 14 Lautsprecher, wozu braucht der Mensch 14 Lautsprecher?
Na, ich hatte mir das so aufgebaut, dass ich jeden Winkel meines Zimmers beschallen konnte. Da gab es sogar ein Schallpult, wo ich dann bestimmen konnte, welcher Lautsprecher wo ist. Also einer unterm Bett und einer am Schreibtisch und so weiter.
Und Radio selbst zusammengebastelt, völlig unabhängig von allen Geschäften, in denen eins rumstand?
Ja, also ich meine, das war die Zeit der Kosmoskästen, da hatte man diese Bastelkästen, aber es ist schon faszinierend, wie einfach man eigentlich ein Radio bauen kann. Und ich bin heute noch fasziniert von einem Medium, das einfach nicht alt wird.
Also kurzum, wenn ich umgekippt wäre, dann hätten Sie die Chose hier souverän zu Ende geregelt in unserem kleinen Studio?
Ich habe sogar ein kleines Studio zu Hause.
Ein digitales oder ein?
Digitales, aber auch noch ein Tonbandgerät und mehrere Mischpulte und so weiter.
Dann hätte ich mir ja keine Sorgen machen müssen. Ich verrate Ihnen noch was. Wenn ich den ganz, 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 ganz linken Knopf irgendwann mal drücken musste im absoluten Notfall, dann kommt nur noch Musik. Aber das haben wir nicht gebraucht in dieser Stunde mit Dr. Martin Frick. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns besucht haben und dass Sie uns so interessant und so ausführlich erzählt haben. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank Ihnen.